Das Wort abenden gibt es auf Deutsch nicht. Also gewöhnen Sie sich das bloß nicht an. Ja? Zweitens, ich selbst habe mich ein bisschen verdreht bei meiner Beschreibung der verdrehten Theologie. Nämlich der vierte Punkt über Soteriologie. Jetzt kann ich das gar nicht finden. Wo bin ich jetzt hier? Sie haben die Gnade Gottes verdreht. Sie verleugnen, dass Gottes Gnade ein zukünftiges Gericht über sündiges Verhalten ausschließt. Oder sie verleugnen, dass Gott trotz seiner Gnade ein Gericht über die Welt bringt. So soll es eigentlich irgendwie lauten. Ja, viele von Ihnen haben gegrübelt. Was bedeutet denn jetzt dieser Satz? Ja, und dieser Satz soll sagen, Sie haben die Gnade Gottes verdreht. Ja, Sie meinen, wenn es Gnade Gottes gibt, dann kann es gar nicht so etwas wie das letzte Gericht geben. Also, wie Sie das jetzt aufschreiben, das können Sie sich selbst überlegen. Ich werde Ihnen den Satz nicht diktieren. Ja? Dann, jetzt habe ich meinen Platz verloren hier. Okay, dann, vielleicht mal ganz kurz zu John Piper, was ich da versucht habe zu sagen. Ja, John Piper hat einen Sabbat, ja, 8 Monate eingelegt und ist einfach weg von der Bildschirmfläche. Nun, was ich damit sagen wollte, ist nicht, dass John Piper irgendein Problem hat, mit dem er ringt. Ja? Sondern was ich einfach uns vor Augen führen will, es geht auch anders. Ich kann ein populärer Pastor sein, ich kann Einfluss haben, aber nicht so sehr von meiner Macht, entschuldigen Sie, dass ich das Wort so sage, Machtgeilheit getrieben bin, ja, dass ich, egal was, egal wenn ich wie dieser beschriebene Pastor hier mit Sünde ringe, ich werde mir keine Auszeit nehmen, um damit zurechtzukommen. Ich werde mir keine Hilfe zurechtzukommen, denn wer bin ich denn, dass ich Hilfe bräuchte? Ja? Bei alledem, es geht mir nicht um diesen Mann, deshalb habe ich den Namen nicht erwähnt, sondern es geht um diesen Geist. Ja? Dass in der evangelikalen Welt ein Geist herrscht, der sehr machtbesessen ist, einflussbesessen, ja, sogar sehr besessen darauf ist, sehr reich zu werden, sich am Christsein zu bereichern. Da können wir auch viele Beispiele heranziehen. So viel also zu, warum ich jetzt eben John Piper erwähnt habe. Eine andere Frage, die mir eben gestellt wurde, gibt es denn nicht auch mal Beispiele aus dem Deutschsprachigen? Und sicherlich gäbe es die, aber darum geht es mir heute Nachmittag nicht, sondern es geht mir darum, dass Sie ausgerüstet werden, wenn Sie ja, von dem hören, was um Sie herum geschieht, zu entziffern, was ist denn eigentlich dieser Geist der Irrlehrer? Da ist es nämlich sehr schwer, seinen Daumen drauf zu legen und wirklich zu sagen, das ist es. Und genauso wie hier Petrus ein Porträt malt, versuchen wir jetzt heute Nachmittag auch hier ein Porträt zu malen, wie was denn diese Irrlehre treibt. Nichtsdestotrotz, ein Punkt, den wir bisher gesehen haben, ist, Lehre ist entscheidend. Und da müssen wir immer wieder ansetzen. Ja, was haben wir gesehen? Sie haben die Eschatologie, Sie haben die Soteriologie, Sie haben die Bibliologie, Sie haben die Theologie, Fundamentaltheologie verdreht. Ja? Und da ist jeder von uns gefordert, dass wir das nicht in unserem eigenen Leben zulassen. Das ist die Herausforderung für die Gemeinde Jesu Christi in dem Kontext, in dem wir uns heute befinden. Und ich denke hier, die Einleitung zu der theologischen Erklärung, die von vor 10 Jahren von der Kamener Initiative geschrieben wurde, ist, glaube ich, dort ein sehr gutes Beispiel, was alles in den letzten 300-400 Jahren die Gemeinde Jesu Christi konfrontiert hat und wo wir dagegen angehen müssen, um bei der gesunden Lehre, wie Judas es sagt, zu bleiben. Und hier in der theologischen Erklärung, in der vierten Antwort, lautet es, die Aufklärung betonte die Geschichtlichkeit der Offenbarung und bewertete das Geschichtliche als relativ und nicht erbindlich. Dann war es nicht die Aufklärung, sondern war es die kritisch-wissenschaftliche Weltbild, was die Gemeinde angegriffen hat. Sie lässt keinen oder nur wenig Raum für das Eingreifen Gottes in das Weltgeschehen. Dann kam die Romantik. Die Romantik begründet eine tiefenpsychologische Sicht des Menschen, die das Göttliche in der menschlichen Seele angelegt sieht. Dann kam die Charismatik, die ihre Erfahrung mit dem Wirken des Heiligen Geistes verwechselte und dem Heil in Jesus Christus. Dann kam der Pluralismus und Nihilismus, Die verneinen, dass mit menschlichen Worten Wahrheit ausgesagt werden kann und Gewissheit möglich ist. Dann der Neumarxismus und Feminismus. Sie sind auf Gleichmachung bedacht und wollen geschöpfliche Unterschiede einebnen. Auf diese Herausforderung, Aufklärung, kritisch-wissenschaftliches Weltbild, Romantik, die Charismatik, Pluralismus und Nihilismus, Neumarxismus und Feminismus, auf diese Herausforderung hat die Kirche bislang nicht geantwortet, sondern dem Negativen, den Glauben und die christlichen Lebensordnungen zerstörend Einfluss dieser Bewegung in ihren Reihen Raum gegeben. Aus diesem Grund ist eine theologische Erklärung nötig, die auf der Höhe der Zeit ist und sowohl dem christlichen Glauben als auch der Kirche Christi gegenüber den heutigen Herausforderungen wieder das biblische Profil verleiht. Und das ist die Herausforderung für uns alle, dass Gemeinden gebaut werden, in denen es klare Antworten gibt auf diese theologische Verdrehung, mit der die Gemeinde und ja auch die Gemeinden und Kirchen um uns herum konfrontiert werden. Dass wir nicht einfach diese Lehren Einzug halten lassen in unsere Gemeinden. Aber wollen wir dann auch zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich was sind die Auswirkungen solcher Öllehrer auf die Gemeinde? Zuerst einmal wieder vielleicht einige Beobachtungen hier aus dem Text. Da lesen wir in Kapitel 2, Vers 1, sie bringen Verderben. Das heißt hier, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Ja, sie bringen Verderben, sie bringen Verderbliches über die Gemeinde. Vers 2, viele folgen ihrem verderblichen Weg. Und genau das ist es, warum wir das heute Nachmittag ansprechen müssen, weil viele mit hineingezogen werden und vielen es gar nicht bewusst ist, dass sie diesen Geist der Irrlehre in ihrem eigenen Leben übernommen haben. Oder dann sehen wir auch nochmal in Vers 2, dass sie den Weg der Wahrheit verlästern. Und ich denke mal, das, was ich eben aus der Zeit gelesen habe, ja, über diesen Pastor, bedauerlich, ja, dass eine weltliche Zeitung so einen sehr prominenten evangelikalen Pastor beschreiben muss. Es ist eine Schande für das Christsein und damit geht vieles verloren. Ja, denke ich gerade, dass viele, auch jetzt wieder, viele christliche Pastoren versuchen mitzumischen bei der sogenannten Tea Party Bewegung. Ja, lässt mir zu denken, für diejenigen, die vielleicht sich gerade politisch Gedanken machen mit dem, was in Amerika passiert. Aber das nur nebenbei. Was finden wir noch für eine Auswirkung auf die Gemeinde, außer diesem, dass das Verderben Einzug hat? Und wie sieht dieses Verderben aus? Und da kommen wir jetzt auf einen weiteren Vers. Wir haben Vers 10 jetzt versucht zu erklären, dass der ein bisschen schwierig zu verstehen war. Und jetzt kommen wir mal auf Vers 13 zu sprechen. Hier in Vers 13 ist nämlich die Rede, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Irgendwo ist hier die Rede davon, dass diese Irrlehrer sich hinsetzen mit den anderen Christen und zusammen schmausen. Und dabei Schwelgerei in ihren Schwelgereien aufgehen. Wovon ist hier die Rede? Vielleicht können wir mal passend dazu uns auch Vers 12 im Judasbrief anschauen, wo auch wieder dieses Wort Schandflecken vorkommt, wieder dieses Schmausen erwähnt wird, wo es heißt, diese sind Schandflecken bei eurem Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden und so weiter und so fort. Liebesmahl. Etwas, was vielleicht heute in unseren Gemeinden nicht unbedingt gepflegt wird. Ich war mal in einer Gemeinde in Italien, wo nach dem Gottesdienst dann ein Agape-Mahl stattfindet. Und vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrer eigenen Gemeinde, wo, sage ich mal, diese Gemeinschaft, die wir als Christen haben, die wir auch besonders im Abendmahl, im Mahl des Herrn ausdrücken, dass diese Gemeinschaft auch in einem, ja, weiteren gemeinsamen Essen ausgeübt wird. Und sicherlich in der frühen Gemeinde, wenn wir auch den Korintherbrief lesen, war das Mahl des Herrn sehr verbunden mit solch einem Agape-Mahl. Wir lesen da im Korinther, ja, einige von euch kommen und besaufen sich schon, ja, und ihr gebt den Armen nichts ab. So ungefähr ist da die Argumentation, ja. Irgendwas ist da also schiefgelaufen, ja, beim Abendmahl. Und genau das ist es, worauf jetzt auch hier Petrus und Judas, genauso wie der Paulus im Korintherbrief, zu sprechen kommen. Dass dort im Rahmen des Mahl des Herrn, diesem sogenannten Liebesmahl, diesem Agape-Mahl, es das zu Schmausereien, ja, zu Schwelgereien kommt. Was diese Öllehrer also gemacht haben, sie haben diese Agape-Male genutzt als eine Gelegenheit, um ihrer Öllehre entsprechend sich der Unmoral hinzugeben. Sie haben die Liebesmale der Gemeinde in Orgien verwandelt. Wir sehen hier, dass durch die Öllehre noch eine fünfte Sache verdreht wird. Ja, nicht nur die Lehre über die letzten Dinge, nicht nur Lehre über die Bibel, die Lehre über die Theologie, die Souveränität Gottes oder auch die Gnade Gottes, sondern hier auch über die Gemeinde, das Gemeindeleben, ja, wo das Leben miteinander in der Gemeinde umgewandelt wurde in eine Orgie. Nun, Festmahle waren in der hellenistischen und römischen Welt gewöhnlich Fressereien, Saufereien, ja, dort fand man sogar sexuelle Zügellosigkeit ab. Da ging so richtig der Zug ab, kann man sagen, ja, und die Post ab, wollte ich sagen, ja, gar nicht so leicht, wenn man, genau. Und wenn man sich das überlegt, was haben hier diese Öllehrer haben, eigentlich das die Praktiken der Welt übernommen und jetzt dort, wo es sich anbot, in das Gemeindeleben hineingebracht. Bereits am Ende des zweiten Jahrhunderts, ich glaube, das habe ich sogar hier stehen, bereits am Ende des zweiten Jahrhunderts hatten die christlichen Festmahle in der römischen Gesellschaft ganz allgemein einen schlechten Ruf. Ihr missbraucht unser bescheidenes Mahl, sagte Tertullian zu den Verleumdnern in seiner Apologia, weil sie ausschweifend und dazu noch berüchtigt gottlos sind. Heidnische Festmahle sind sowohl verschwenderes und verdorben, beschwert er sich, aber es ist über das bescheidene Essenszimmer des Christen allein, dass solch ein großes Aufsehen gemacht wird. Niemand wundert sich, ja, wenn in der hellenistischen, in der römischen Welt solche Orgien gefeiert werden. Das passt zu ihrer Weltanschauung. Aber was Tertullian sagt, das passt nicht zu unserem bescheidenen Mahl. Und doch habt ihr hier in die Gemeinde hineingebracht, dass ihr genau so wie die Welt Orgien feiert, das hier in die Gemeinde hineingebracht habt. Was für eine Schande, ja? Wir sehen also genau das, was auch vorhin Scott Smith kritisiert, nämlich, dass die Gemeinde nicht mehr damit zufrieden ist, Gemeinde zu sein, sondern etwas anderes zu sein will, wobei die Welt die Gemeinde anschaut und sagt, bleibt Gemeinde, das ist schon okay so. Ihr sollt eine Institution sein, wo Werte noch aufrechterhalten werden. Das ist genau das, was in diesem modernen Geist der Öllehre wir auch heute in vielen evangelikalen Gemeinden finden. Ich denke da einmal an die Worship-Musik, wo wir die Welt, das Show-Element der Welt noch besser hinkriegen als die Welt selbst. Wo Sängerinnen und Sänger, besonders Sängerinnen, da vorne stehen und wo man als Mann gar nicht mehr überhaupt diese Frauen, die angeblich Gott anbeten, angucken will, weil sie so einfach freizügig, ja, in das Mikrofon reinhauchen, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Aber überlegen wir das mal. Das ist genau das Phänomen, was Petrus hier bemängelt. Und das ist der Geist, der Einzug hält in den evangelikalen Gemeinden.
wo wir überlegen müssen, ja, was geschieht um uns herum. Wir haben eigentlich in vielen Gemeinden eine christliche Version des weltlichen Programms aufgezogen. Wir haben die Welt in unseren Gemeinden mit einem christlichen Deckmantel. Und das ist genau das, wovor hier Petrus uns warnt. Und wie gesagt, dieses ganze Denken von Megachurch, genauso wie in dem Buch, was ich anfänglich zitiert habe, es ist der Gedanke, ja, nach Macht, nach Einfluss. Und ja, das sind die Arten von Christen, die wir im christlichen, sogenannten christlichen Fernsehen heute mit konfrontiert werden. Nun, das ist also eine Auswirkung dieser Verdrehung der Theologie. Aber wir kommen noch zu einem weiteren Punkt. Und das ist, dass diese Verdrehung der Theologie zu einer Form des Epikureismus führt. Wenn wir auch keine klare Verbindung beweisen können, können wir davon ausgehen, dass eine Art von Epikureismus dem Handeln der Öllehrer zugrunde lag, beziehungsweise missbraucht wurde. Ja? Epikurs hat nie beabsichtigt, dass seine Philosophie dazu führt, dass jemand lebt, um seine Lüste zu befriedigen. Vielleicht mal als eine kurze Erklärung, was dieser Epikureismus auf sich hat und warum ich das sage. Die Epikureer betrachteten Gott, wie sie sich auch selbst gerne sahen, als Menschen, die sich ganz ihren Genüssen hingaben, unberührt von Schmerz und Angst. Epikurs behauptet, das gesegnete und ewige Wesen ist unbesorgt und bringt keine Sorgen oder Mühen über irgendein anderes Wesen. Somit ist er auch ausgenommen von Erregungen des Zorns oder der Güte. So hat der Mensch sich selbst am liebsten. Ich will mich durch nichts aus der Fassung bringen lassen. Und genau das wird jetzt auch Gott zugeschrieben. Wie sie sich Gott vorstellen, ist, dass es ein Gott ist, der durch nichts zu berühren ist. Der sich keine Sorgen oder keine Mühe macht, der nicht zum Zorn oder zur Güte erregt wird. Und wir sehen, wie sich hier der Kreis schließt. Genau das Denken war es, was sie dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, wir müssen uns nicht vor dem Gericht fürchten. Ich will vielleicht mal ein Beispiel vorlesen von einem modernen Epikurismus. Der Glaube an einen netten Gott. Und es sind die Irrlehrer, die genau diesem Denken entsprechen. Und ich will hier mal einen Mann namens Mark Gully zitieren, der das Buch geschrieben hat, Jesus, Mean and Wild. Jesus, wild und gemein. The Unexpected Love of an, was steht da jetzt? Untamable God. Ja, die unerwartete Liebe eines unzuzähmenden Gottes. Ja? Was versteckt sich hinter diesem Titel, Buchtitel? Ja? Und Mark Gully hat einen Artikel geschrieben, der ziemlich provokant ist und von daher auch von so manchem missverstanden wurde. Er schreibt in diesem Artikel, ich schätze einen friedlichen, ruhigen Gott mit Selbstbeherrschung. Einen Gott, der nicht bei der geringsten Provokation hochgeht. Wenn ich jedoch meine Bibel lese, stoße ich beständig auf einen anderen Gott. Und es gefällt mir nicht. Dieser Gott sagt, er hasse Sünde. Nun, üblicherweise brüllt er das. Und wenn das Brüllen vorüber ist, kommt das Schmollen. Er ist also alles andere als ruhig und gefasst, beunruhigend und vernünftig. Er ist so launisch, wie Götter sein können. Dieser Gott weiß nichts darüber, wie er, ohne Angst zu machen, gegenwärtig sein kann. Das ist in der Tat ein sehr ängstlicher Gott. Ich möchte lieber einen Gott, der Sünde leicht nimmt. Warum kann er sich nicht entspannen und anerkennen, dass Irren menschlich ist? Ich denke mal, wir hören das und wir sagen, eine Katastrophe. Ja, und ich denke, das ist das Denken, was die Irrlehrer bestimmt. So stellen sie sich Gott vor, so wünschen sie sich Gott. Genauso wie sie sich selbst gerne sehen, so
würden sie gerne, dass Gott auch ist. Und genau da liegt die Gefahr drin. Aber Mark Gully endet dann diesen Artikel und er sagt, ich bevorzuge eine vernünftige Religion mit vernünftigen Erwartungen und einem Gott, der sich nicht immer gleich aufregt, jedes Mal, dass seine Kinder wieder etwas verpatzen. Aber dann wiederum liebe ich auch nicht so, wie Gott liebt. Nicht Gott, nicht andere, nicht mich selbst. Und das ist eben, der sagt, ich will gern einen Gott, der so relaxed ist, der nicht aus der Fassung zu bringen ist. Aber wenn Gott wirklich solch ein Gott wäre, dann wäre niemals solch ein Gott gewesen, der seinen eigenen Sohn in diese Welt sendet, um unser aller Schuld auf sich zu nehmen. Und ich denke, hier ist, wo die Irrlehre, das Christsein, das christliche Denken, was verbreitet wird in großen Massen in der evangelikalen Welt heute. Ja? Sie wollen einen Gott, der relaxed ist und bemerken gar nicht, dass sie dabei etwas wegnehmen von der Gnade Gottes. Von diesem unglaublichen Werk Gottes, Jesu Christi am Kreuz, dass er für uns gestorben ist. Und Gully schließt dann diesen Artikel und sagt, der Weg in die Hölle ist geteert mit einer vernünftigen Religion, mit einem sorgenlosen Gott. Ja? Und da hat er recht. Wenn Gott wirklich so ein relaxter Gott ist, wie den sich viele Evangelikale heute vorstellen, dann ist es ein Weg, der direkt in die Hölle führt. Sehr vernünftige Schlussfolgerung. Ich denke einfach mal, ja, wenn ich in meiner eigenen Gemeinde, wo ich Pastor war, ja, Menschen habe, die sagen, ich lebe in dieser Beziehung, außerehelichen Beziehung, und Gott versteht das schon, ja, und keine Angst haben, dass das Konsequenzen vor Gott hätte. Worauf ist solch ein Denken zurückzuführen? Ich denke, es ist genau dieser bewusst oder unbewusst Epikureismus, wo wir uns einen Gott vorstellen, der nicht aus der Fassung bringen ist und der alles versteht, was ich in meinem Leben für Entscheidungen zu treffen habe und es dann auch gutheißt. Und ich denke mal, diese Auswirkungen, sowohl, dass die Welt in die Gemeinde reingekommen ist, dass wir versuchen, der Welt einen christlichen Deckmantel zu geben und das dann Christsein nennen, diese Verdrehung der Vorstellung, wer Gott ist, das sind beides Auswirkungen der theologischen Verdrehung, die wir bei diesen Irrlehrern vorfinden. Die Zeit ist damit zu Ende. Vielleicht habe ich noch mal 5 Minuten und werde die dann auch noch ausnutzen. Ja, denn so viel zu den Auswirkungen und dem Wesen. Kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Und zwar, wie gehen solche Irrlehrer vor? Auch die Frage beantwortet Petrus für uns. Und auch hier wollen wir wieder einmal einige Dinge erstmal aus dem Text herausbekommen. Hier heißt es in Vers 1, sie führen heimlich verderbliche Sekten ein. Es ist also irgendwo eine große Täuschung. Es ist vieles, was geschieht, was auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich ist. Und das ist das große Problem mit diesem Geist der Irrlehre. Ja, wir merken gar nicht, es wird uns alles verpackt als Christsein, es wird uns verpackt als populäres Christsein, denn immerhin, es ist in massig Büchern zu finden, es ist auf massig Fernsehkanälen zu finden, selbst hier in Deutschland. Es ist heimlich, schleicht es sich ein. Aber es geht hier auch um Betrügereien. Kapitel 2, Vers 3. Ja, sie betrügen. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Man muss sich das einmal vorstellen, dass es, und hier muss ich auch wieder, komme ich auch wieder auf ein Beispiel aus Amerika zu sprechen, es tut mir leid, ja, aber selbst eine Joyce Meyer, ja, die hier im deutschen Fernsehen zu sehen ist, ja, war eine von 6 Ministries, also christlichen Einrichtungen, wo der amerikanische Senat sagen muss, wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen. Hier sind Organisationen, die sich als Gemeinden ausgeben, obwohl es eindeutig ist, dass sie nicht Gemeinden sind, aber unter diesem Deckmantel Gemeinde steuerbegünstigt und steuerfrei aktiv sein können. Es hat hier wirklich schon fast mit Steuerbetrug zu tun, dass sie, weil sie diesen Deckmantel der Gemeinde vorgeben, ja, selbst diese Steuern sparen können. Obwohl am Sonntag gar keine Gottesdienste in drei dieser Organisationen geführt werden. Und wenn dann auch noch einige sich weigern, ja, selbst eine Steuererklärung zu geben dem Staat, obwohl sie davon vom Staat herausgefordert werden, dann kann ich sagen, ist es genau das, was wir hier vorfinden. Ja? Es sind betrügerische Worte, aber es ist auch eine Ausbeute. Es wird zu großen Spenden aufgefordert und sicherlich viele dieser Spenden sollen wohltätigen Zwecken dienen, aber diese Pastoren, Pastorinnen, wenn es sowas geben würde, und Evangelisten bereichern sich dabei. Ja? Bereichern sich dabei, dass sie sich große Grundstücke kaufen und erst wenn die Medien darauf hinweisen, sagen, okay, das sieht vielleicht doch nicht so gut aus, dass ich hier auf einem so riesen 3 Millionen Euro teuren Grundstück lebe und das dann ganz schnell wieder verscherbeln, damit es nicht so schlecht aussieht. Ja? Man kann extrem viel Geld machen als Pastor oder als christlicher Musiker. Ja, das ist den meisten vielleicht nicht so bewusst, aber es lässt sich ziemlich gut verkaufen. Und auch hier will ich vielleicht einmal ganz kurz Piper heranziehen. Es muss nicht so sein. Ja, ein John Piper und viele andere populäre christliche Redner, die treffen wir an und die tragen bei jeder Konferenz, wo sie predigen, immer denselben Anzug und dieselbe Krawatte und dasselbe Hemd. Und sind nicht wie andere Evangelisten, die einen riesen LKW brauchen, der schon mal in die eine Richtung vorfährt, damit sie an jedem Tag 5 unterschiedliche Outfits haben und für jede Videoaufnahme perfekt geschult, perfekt gestylt aussehen. Was hat das noch mit Christsein zu tun? Aber das ist es, womit, was heute vieles von dem, was besonders die Welt an evangelikalen Christen sieht oder an evangelikalen Lehrern sieht, ausmacht. Des Weiteren, mit hochfahrenden und leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Und da frage ich mich wieder, ja, wir sagen, gut, das sind jetzt alles Beispiele aus Amerika, ja, das sind Beispiele von einem fernen Land, aber wie kommt es, dass in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld wir Christen begegnen, die genau diese Lehre der Irrlehrer verbreiten, die selbst sagen, Gott versteht das schon und Gott drückt schon ein Auge zu. Ja? Und obwohl die Bibel sehr klar ist zu Themen wie Homosexualität und Sexualität außerhalb der Ehe, trotzdem sagen, das ist aber das, was ich tue. Das ist das, womit wir kämpfen. Und ich frage mich, wo kommt das her? Es ist alles zurückzuführen auf diese Irrlehrer, wer auch immer sie sein mögen. Sie verheißen ihren Nachfolgern Freiheit, obwohl sie selbst gefangen sind. Und das ist das Traurigste. Viele von den Beispielen, die ich jetzt selbst gebracht habe. Hier sind Menschen, die selbst predigen, die andere Menschen, aber die noch viel ärgerer Sünde erlegen sind. Und ich muss hier keine weiteren Namen nennen. Nun, das bringt uns zu dem Punkt, was ist das göttliche Urteil über solche Irrlehrer? Und da genau darum eigentlich, nämlich um das Urteil der Irrlehrer, es in dem Judasbrief geht, werden wir darauf heute Abend zu sprechen kommen. Und dann die Frage, Kai, was macht denn das göttliche Gericht über diese Irrlehrer dann so gewiss? Woher können wir denn sagen, dass das wirklich passieren wird? Denn genau das ist ja, was die Irrlehrer bezweifeln. Und auch da zieht Judas dann genauso wie der Petrus Beispiele aus dem Alten Testament, Beispiele aus den jüdischen Traditionen heran, um zu zeigen, wie immer wieder Gott die Irrlehrer, die Feinde, diejenigen, die sich nicht seinem Willen untergeordnet haben, bestraft hat. Insofern ist das Gericht über diese Irrlehrer sicher und dazu kommen wir dann, wie gesagt, heute Abend in dem Judasbrief.
Aber ich schließe jetzt vielleicht mit einigen Punkten. Ich glaube, was wir gesehen haben, Lehre ist entscheidend. Es ist alles, das Handeln, was wir heute vorfinden in der Irrlehre, ist zurückzuführen auf eine verdrehte Lehre. Und genauso deshalb ist dieses erste Kapitel, was wir heute Morgen studiert haben, so entscheidend. Vielleicht sitzen Sie heute Nachmittag hier und sagen, ich weiß um so manche Person um mich herum, die in dieser Irrlehre ist, die eigentlich genau diesen Geist vertritt, den wir heute Nachmittag hier beschrieben haben, die solch ein Gottesbild haben. Aber ich kann nicht zu denen sagen, ich wüsste gar nicht, wie ich das belegen soll. Darf ich sagen, genau darum geht es dem Petrus. Wir sollen uns nicht zufrieden geben, wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit einem bescheidenen Christsein. Sondern wir sollten zunehmen in der Erkenntnis, damit wir in der Lage sind, denjenigen, die in solch einer Irrlehre gefangen sind, zu helfen. Und wie das vor sich geht, das sehen wir auch heute Abend in dem Judasbrief. Ich denke, wir selbst müssen zunehmen in Erkenntnis, damit wir das wahre Christsein von der Fälschung, die wir heute Nachmittag betrachtet haben, auch selbst kennen. Und sich selbst begrüßen, dass an einem so mittlerweile schönen sonnigen Samstagnachmittag Sie sich hier eintreffen, um zu sagen, ja, uns ist das Wort Gottes wichtig. Ja? Aber damit müssen wir weitermachen. Wir müssen weiter intensiv Gottes Wort studieren. Wir müssen uns auskennen. Und ich denke mal, es ist alles, die Frage, die sich jetzt auch stellt, ist, sind wir bestimmt von der Welt oder von dem Wort Gottes? Wie wir gesehen, die Irrlehre hat eigentlich die Philosophie, das Denken der Welt in die Gemeinde hineingenommen. Setze ich wirklich allen Eifer daran? Und ich frage uns ganz einfach eigentlich am Ende dieser Predigt jetzt, lebe ich auf das letzte Gericht hin? Wir sehen, das Entscheidende dieser Irrlehrer war, dass sie etwas bezweifelt haben über das letzte Gericht. Und ich frage an jeden von uns, wie nehmen wir Sünde auf die leichte Schulter? Nehmen wir uns wirklich die Worte Jesu Christi in der Bergpredigt zu Herzen? Dass selbst wenn ich jemanden einen Dummkopf nenne, ich davor am letzten Tage vor Gott Rechenschaft abgeben muss. Und sicherlich, ich will nicht bezweifeln, was Johannes beschreibt, diejenigen, die in Christus sind, Jesus hat für uns das Gericht getragen. Aber ich glaube, wir haben uns viel zu viel unter diesen Denkmantel gestellt und leben unter diesem Denkmantel und sagen, ja, ich bin ja schon in Jesus Christus gerichtet. Das ist ganz bestimmt nicht das Leben, zu dem Jesus uns in der Bergpredigt aufruft. Wo er sagt, lieber reiße ich mir ein Auge aus und schneide mir den Arm ab, als dass ich der Sünde nachgebe. Und ich glaube, viele von uns sitzen heute Nachmittag hier und sagen, ja, diese Irrlehre hat keinen Einzug in mein Leben, ich bin ein Fundamentalist, ich nehme die Bibel wortwörtlich. Aber ich frage an jeden von uns, wie leben wir wirklich auf das letzte Gericht hin? Wie ernst nehmen wir das, was Jesus uns gesagt hat? Und sind eifrig, alles unserem Leben hinzuzufügen, um sicherzugehen, dass wir auf diesem Weg bleiben und dass wir auch einziehen in die Ewigkeit mit Jesus Christus. Und niemand von uns kann heute Nachmittag hier sitzen und sich selbst das Heil verdienen. Beide Briefe, sowohl der Petrus als auch der Judas, fangen an und hören auf mit einem klaren Hinweis, es ist alles vollbracht. Dieses wunderbare Heil, was du in Jesus Christus hast. Aber ich denke, der Vergleich, den wir heute Nachmittag gesehen haben, bin ich ein Christ, der einfach sich theologisch rausredet und rationalisiert und rechtfertigt? Oder bin ich ein Christ, der eng in der Verbundenheit unter dem Kreuz Jesu Christi lebt? Das ist genau das, wozu Petrus uns im ersten Kapitel aufgerufen hat. Ja? Denke ich nur theologisch oder ist mein Leben eng mit Jesus Christus Tag ein, Tag aus verbunden, wo ich alles dran setze, dass ich in dieser Verbindung lebe. Und vielleicht dann ein letzter Punkt. Wir müssen neue Gemeinden gründen. Ja? In der Beschreibung des Petrus von der Zerstörung von Sodom und Gomorra, die wir auch heute Abend im Judasbrief sehen, argumentiert er ganz anders als Judas.
Letztendlich geht es ihm, ja, Sodom und Gomorra wurden gerichtet, aber es gab da auch ein Lot. Und dieser Lot, Vers 7, während er den gerechten Lot herausreitete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geparkt worden war, denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Er quälte seine Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und letztendlich wurde Lot, genauso wie Noah, gerade noch errettet. Das ist etwas, was Judas nachher nicht sagt. Seine Betonung ist hier in Vers 9, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Und wie wendet sich das jetzt an auf unser Leben? Es geht nicht darum, in diesem Kontext, dass wir die Sünde der Welt mit ansehen, dass wir uns unsere Seele quälen mit den gesetzlosen Werken der Menschen von Sodom und Gomorra, sondern hier ist der Kontext innerhalb der Gemeinde. Und ich frage mich, wie lange werden wir einfach das Christsein um uns herum gutheißen? Und werden fast genauso wie Lot, ja, desensitiviert, wo wir Tag ein, Tag aus konfrontiert werden mit diesen laschen, verdrehten theologischen Denken, bis wir es auch selbst glauben. Und ich glaube, wir müssen sagen, nein, ich werde nicht mehr Sonntag für Sonntag mich mit solch einem Christsein konfrontieren. Sondern ich werde hinausgehen und ich werde gute, neue Gemeinden, frische Gemeinden ins Leben rufen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt erwartet hatten, dass das als Appell am Ende vom 2. Petrus 2 noch kommt. Ja? Aber das ist das, was Petrus sagt. Ihr habt die Gefahr, dass ihr mit reingezogen werdet. Ihr müsst alles tun, um dagegen zu kämpfen. Und für einige von uns ist es Zeit, dass wir sagen, der Geist, der in diese Gemeinden, in die Kirchen um uns herum hereingekommen ist, da wollen wir nicht mehr unsere Seelen mit besudeln, sondern wir werden ordentliche, frische, neue Gemeinden ins Leben rufen, die auf Gottes Wort, die auf gute Theologie, auf gute Lehre und auf ein Leben in der Verbundenheit mit Jesus Christus ausgerichtet sind. Das vielleicht als ein Nachwort. Amen.